voll das System.
Ja, aber der Garten stimmt nicht.
Das Datum kopieren gibt es nicht mehr. Das ist kopieren. Das steht mit der 11 drauf. Ja, gut. Gut, wie ist es?
Ja, Vorlesung 3, da steht 3.11. und da steht 27.10. Ja. Beides Vorlesung 3. Also irgendwas machst du falsch.
Jo, fangen wir an. Was denn jetzt? Naja. Ja, also heute wollen wir uns mit der Renormierung der QED beschäftigen. Wir haben ja letzte Woche dieses Handwaving-Argument mit der Fatjew-Popov-Quantisierung gemacht. Die ist übrigens bei nicht-abelschen Eichtheorien auch nur geringfügig komplizierter. Also, aber gut, wir machen erstmal QED. Und ich fange mal an mit der, also es gibt eine wunderschöne Eichfixierung, die Background Field Gauge. In der werde ich dann auch die Renormierbarkeit beweisen, aber wir machen erstmal die konventionelle Art. Da kann man das nämlich nochmal rekapitulieren mit den ganzen erzeugenden Funktionalen, weil die braucht man hier, die schlagen voll zu, die machen das alles viel einfacher. Also früher hat man da im Operatorformalismus sich ziemlich einen abgebrochen und hier geht das eigentlich relativ elegant. Also ich schreibe mal hin, Ward Takahashi. Identitäten und Renormierung der QED. Und da hatten wir ja letzte Woche hergeleitet, also man hat ja das Problem bei einer Eichtheorie, dass es keinen Propagator gibt für das Eichfeld und man muss deshalb die Eichung irgendwie fixieren, zumindest für perturbative Rechnungen. Und da war halt die Idee, man integriert im Pfadintegral nur über eine Klasse sozusagen, also eine eichfixierte Klasse von Eichfeldern, indem man eine Delta-Funktion einführt mit einer eichfixierenden Funktion. Und dann handelt man sich im Allgemeinen eine Determinante ein, aber die ist in den Eichungen, die wir hier betrachten, unabhängig von allen Feldern und trägt nur zu ihrem Normierungsfaktor bei, der sowieso unbestimmt ist. Und was wir jetzt machen, wir machen Spinor-QED, also mit also so QED im normalen Sinn mit Elektronen und Positronen. Und jetzt benutzen wir halt das Pfadintegral, das wir letzte Woche hergeleitet haben und schreiben das erzeugende Funktional für Endpunktfunktionen hin. Das sind erstmal die unzusammenhängenden. Und ja, das sind die äußeren Quellen für die Fermionen und die Eichbosonen. Also Photonen und Elektronen, Positronen und die Dinger hier, das sind Grassmann. Quellen. Also das sind Grassmann-wertige Zahlen, die sind die antikommutieren beim Multiplizieren. Und das Ding hier ist ein ganz normaler, ja, das hier ist Vierervektor. Ja, und der ist ganz normal, lebt im R4. Und naja, das erzeugende Funktional, das irgendein unbestimmter, divergenter Normierungsfaktor davor, der zum Glück für unsere Sachen unerheblich ist. Und dann hat man halt ein Pfadintegral über die Eichfelder, die Photonen und die Metafelder, also die Elektronen und Positronen. Ja, und dann hatten wir also am Ende hatten wir die ganze Sache aufgeteilt. Erstmal hat man das die Wirkung, mit der wir angefangen haben. Ich schreibe sie gleich nochmal hin. Also das ist eine Eichinvariante Wirkung, mit der wir gestartet haben. Und dann hatten wir da nach mehreren Schritten halt hergeleitet, wie man da einen eichfixierenden Term einfügt. Und jetzt brauche ich noch äußere Quellen. Jetzt muss man hier aufpassen, dass man bei den Grassmann-Zahlen die Reihenfolge immer einhält. Also die Psis, das sind die Dirac-Felder, sind natürlich auch Grassmann-Zahlen, weil es Fermionen sind. Dann habe ich hier noch Psi, Mü, A, Mü. Und diese geschweifte Klammer bedeutet wieder, ich integriere hier über, wenn ich hier Argumente einfüge, über x. Ja. Ja.
Ich will nicht pingelig sein, aber ist die geschweifte Klammer sieht genauso aus wie das Xi. Also,
ach du meine Güte. Oh je. Hendrik und Handschrift. Ja, sieht auch wie ein Xi aus.
Du machst doch runde Klammern. Oder nochmal eckige.
Oder Brackets. Ich mache Brackets. Das hilft vielleicht.
Das bräuchte eigentlich so ein S. Das heißt, es ist gemittelt über x.
Ja, ja, ja. Integriert über x.
Das heißt aber allgemein ein Skalarprodukt. Und das ist ein Skalarprodukt auf dem Funktionenraum.
Also für Leute, die durchblicken, ist die ganze Vorlesung sinnlos. Für Leute, die nicht durchblicken, ist es wichtig, dass man das richtig macht.
Ja, das ist doch aber richtig.
Also, ich definiere es nochmal. Ich lasse auch meistens das X dann wieder weg, wenn man, also wenn es nur ein Argument gibt, brauche ich das auch nicht hinschreiben. Also wenn ich irgendwas in diese Klammern schreibe, bedeutet das das, weil wenn man nicht Abkürzungen einführt, dann wird das Ganze sehr schreibintensiv und unübersichtlich. Also diese invariante Wirkung, die kommt aus einem Lagrangien, der sieht so aus, sie Bar, I, kovariante Ableitung, Psi, wobei die kovariante Ableitung, jetzt muss ich aufpassen mit den Vorzeichen, weil die Elektronen negativ geladen sind, kriegen die hier minus IE μ und das F μ ist einfach der Feldstärketensor und der ist für die Abelsche Theorie einfach d μ a μ minus d μ a μ. Und den eichfixierenden Lagrangien, den hatten wir gewählt. Wir machen eine lineare Eichung und die auch Lorentz-invariant ist oder kovariant. Jetzt kommt noch ein Xi. Ich hoffe, das verwirrt nicht. Also das Xi ohne einen Index dran, das ist einfach die Eichfixierungskonstante. Die kann man willkürlich wählen. Ja, und das war halt sowas wie die Lorentz-Eichung, also das Eichfunktion ist d mü a mü und die kommt dann halt quadratisch. Und die wählen wir quadratisch, damit wir einen schönen Propagator fürs Eichfeld kriegen und das Ganze dann störungstheoretisch auswerten können. Was hier drin steckt, ist insbesondere der Wechselwirkungsanteil. Ja, da steht dann ein I minus IE A μ, also ein ja, und daraus folgen dann halt jetzt die Feynman-Regeln. Habe ich hier stehen. Also mein Photon mit Impuls K und hat halt Enden hier. Weil das Feld ist halt ein Vektorfeld, das heißt, die Linie hat Lorentz-Indizes da und das bedeutet natürlich den freien Photonenpropagator und mit dem Eich fixierenden Term sieht er halt so aus. Auch schön, weil der Propagator, der ist vom Power Counting her, wie sich's gehört, für einen Bosonenpropagator, der geht wie 1 durch k Quadrat. Ja, das hilft schon mal beim Renormieren. Wenn der mit einer großen negativen Potenz geht, dann Elektronenlinie. Die hat ein Pfeilchen auf der Linie. Gibt den Ladungsfluss an, diese Richtung. Das ist dann der freie Dirac-Propagator plus M. Dann immer schön diese Null-Plusse da bedenken, dass man den zeitgeordneten Propagator immer hat und schließlich den Vertex. Dann hat man immer ein auslaufendes Fermion und ein einlaufendes. Und natürlich auch ein Index da von dem Photonenfeld. Und das ist ja dann einfach I mal das hier. Ja, und da steckt ein das A slash ist ja Gamma mü A mü, also steckt da ein Gamma mü drin. Das sind erstmal die Feynman-Regeln. Jetzt machen wir aber noch ein bisschen weiter mit diesen Funktionalen. Denn jetzt ist es noch interessant, was wir denn eigentlich aus der Eichinvarianz der ja, ursprünglichen Wirkung, was wir aus der lernen können, über dieses Funktional, also der ursprünglichen die hinterlässt natürlich schon irgendwelche Spuren, auch wenn wir sie willkürlich zerstört haben mit diesem eichfixierenden Term. Und jetzt kann ich erstmal das Z das kann ich jetzt erstmal umschreiben. Also mit anderen Worten, ich benenne einfach meine Integrationsvariablen um. Hier habe ich das jetzt genannt Alpha. Ich schreibe gleich, was das ist. Dann haben wir natürlich exp Ich male das Alpha mal hier oben dran, also damit meine ich in diesem Funktional schreibe ich die Felder A-Alpha, Psi-Alpha, quer Psi-Alpha rein. Genauso bei diesem Eichfixierten. Und und so weiter. Ne? Und jetzt definiere ich diese mit Alpha verzierten Felder, das sind einfach die umgeeichten Felder von A Psi, Psi quer. Also oder Psi Alpha von X ist dann einfach XI Alpha, wobei das Alpha lokal sein darf, E. Jetzt muss ich gucken nach den Vorzeichen. Wo habe ich denn das? Das ist doch hingeschrieben, genau. Ja. So rum stimmt's. Psi. Und das Eichfeld, das muss natürlich ist jetzt auch irgendwie blöd. Mal Klammern drum, dass kein Index ist. Ja, und wenn man das alles da in den Lagrangian einsetzt, da oben, in diesem invarianten Teil, das ist natürlich dann halt invariant. Ja, deswegen heißt der ja invariant. Kann man sich ausrechnen, ist sehr leicht nachzurechnen. Und jetzt machen wir das Alpha mal beliebig klein. Also infinitesimale. Eichtrafo, und jetzt kann man sich überlegen, dass das Pfadintegralmaß hier, das ist invariant unter dieser Eichtrafo, weil für A ist das ja einfach, ich shifte das Feld um irgendwas Feldunabhängiges. Das Alpha ist ja einfach eine freie Variable, ein freies Feld, reelle skalares Feld. Also das dA ändert sich nicht. Das d Psi quer d Psi, das ändert sich nicht, weil das ja einfach hier Phasenfaktoren sind, die sich gegenseitig canceln. Man muss da aufpassen. Also wir machen noch vielleicht noch Anomalien und dann sieht man, dass das Pfadintegralmaß nicht immer so naiv invariant ist. Also ich mache jetzt eine Variablentransformation, eine Funktionale und drücke diese D-Alpha, Psi-Alpha, Psi-Alpha quer aus durch die ursprünglichen Felder A. Ja? Und wie gesagt, das Pfadintegralmaß, da passiert gar nichts dran. Ich weiß nicht, wie rum habe ich es immer geschrieben, so rum. Ja. Muss man ein bisschen aufpassen bei den Grassmann-Zahlen. Ja, das invariante Wirkung, die ist halt invariant, weil der passiert auch nichts. Also kann ich einfach invariant hinschrei, also einfach ohne Alpha. Bei dem S fix, da ändert sich natürlich was. Und für eine infinitesimale Trafo brauche ich einfach nur das in linearer Ordnung hinschreiben. Und natürlich ändern sich die diese Quellterme, die sind natürlich auch erstmal nicht eichinvariant. Und so weiter. Ja, und jetzt kann ich mal gucken, naja, wie ist das, das Delta Psi? Na, ich mache einfach das Alpha zu einem sehr kleinen Delta Alpha und dann sehe ich, das ist 1 plus I Alpha E und mal Psi. Also ist das Delta Psi einfach I E Alpha oder schreiben wir Delta Alpha Psi. Und das A oder und das A es ändert sich. Na, da passiert hier natürlich nichts, weil das linear ist, also Delta D mü Delta Alpha einfach. Ne? Ja, das Delta S fix, das ist dann auch schnell berechnet. Ja, das ist ja Delta D4x. Ohne das I natürlich. Naja, wenn ich das jetzt variiere, kriege ich 2 mal d mü a mü mal Delta d mü a mü. Und das ist ja dann einfach d mü a mü. Und dann das Delta a mü, das ist d mü Delta Alpha. Und dann nochmal an d mü. Gibt mir einen D'Alembert-Operator. Und den kann ich aber hier rüberbringen. Passiert gar nichts. Zweimal partiell integrieren. Ändert sich das Vorzeichen nicht, weil beim ersten Mal gibt es ein Minus und beim zweiten Mal noch eins. Und naja, jetzt ist dieses Z genau das gleiche wie das hier. Ich entwickle das Exponential um die alten Wirkungen hier und in linearer Ordnung von dem Delta S. Also jetzt ziehe ich die von dieser Form von Z dieses ab, gibt mir 0. Und da kann ich fast alles abschreiben, einfach d Psi quer d Psi. Da steht mein altes, der Exponent sieht aus wie da oben. S. Da diese ganzen Quellterme und hier unten steht dann halt ja eine 1, wenn ich entwickle, dann ziehe ich aber das ab, das cancelt mir die 1, also steht da unten am Ende I mal Delta S fix. Das ist aber das hier. wieder meine Funktionalintegral oder mein funktionales Skalarprodukt. Und das haben wir ja gerade ausgerechnet. Wo steht's? Hier. Ja, das ist dann, also das I ist dabei, minus I durch Xi, das kommt von da. Und dann habe ich ein Box D mu A mu. Natürlich steht bei allem ein Delta Alpha, das schreibe ich am Schluss hin. Und dann habe ich noch hier von dieser äußeren Quelle. Da kommen mir auch noch Terme runter, das ist nämlich dann I mal Delta Psi. I, J quer Delta Psi. Delta Psi haben wir hier. Jetzt muss ich mal, ich schreibe es mal lieber ab mit all den Vorzeichen. Also ich komme auf minus E J quer Psi plus E Psi quer J. Klammer zu, dann steht das Delta Alpha da. Und ich integriere über das Argument hier. Jetzt ist aber Delta Alpha willkürlich, also Delta Alpha beliebig. Ja, und daraus folgt, das ganze Ding kann ich schreiben, ich kann diese Klammer weglassen und das Delta Alpha. Und dann habe ich eine lokale Beziehung da stehen. Das ist sowas wie der Erwartungswert von diesen Ausdrücken hier über die Felder, wenn man da das Fadintegral ausrechnet. Und jetzt habe ich aber dafür das erzeugende Funktional eingeführt, dass ich irgendwelche Ausdrücke mit den Feldern im Fadintegral, dass ich die einfach durch Ableitungen ausdrücken kann. Also schreiben wir diesen Erwartungswert gleich hin mit Hilfe von diesem Z, von diesem erzeugenden Funktional. Und dann kommt da raus minus I durch Xi. Dann was immer da steht. Und dann das A kriege ich runter, indem ich und ein I kann ich rauscanceln, also brauche ich nur hier hinschreiben Delta Z Delta Xi mu. Ja, oben, A mu oben ist die Ableitung mit Xi mu unten. Ja, und entsprechend für diese Grassmann-Felder, da muss ich ein bisschen aufpassen wieder mit den Vorzeichen. Ja, da muss ich eine Linksableitung nehmen, immer für diese gequerten Größen, weil das J links steht. Das J quer links steht, nämlich die Linksableitung. Und das bedeutet, ich bringe das entsprechende Ding, wonach ich ableite, ganz nach links, was mir die Vorzeichen bestimmt, und lasse es dann weg. Ja, das ist die Ableitungsregel für Grassmann-Zahlen. Und naja, gut, hier steht es schon links, deswegen nehme ich auch die Linksableitung, weil da brauche ich nichts vertauschen, habe keinen Murks mit Vorzeichen. Ich muss nur aufpassen, welche Ableitung ich meine, und schreibe ich immer explizit hin. Genauso für den Term, das Psi quer, das kriege ich durch Rechtsableitung. Ja, die Rechtsableitung nach J, das bringt mir ein Psi quer nach unten. Also habe ich ein Plus E. Und eigentlich müsste ich noch ein 1 über I da vorschreiben, das habe ich gleich weggelassen. Also habe ich hier ein E. DZ. DJ, Rechtsableitung, und dann habe ich noch den Term von den müssen wir uns noch überlegen, den Term hier, den habe ich hier gar nicht hingeschrieben. Den habe ich hier ja vergessen. Eieiei. Also eigentlich habe ich hier erstmal ein Delta Alpha und wenn ich hier jetzt angucke, da habe ich ja auch noch sowas wie Xi mü Delta A mü. Ah, da steht ein I davor, also brauche ich hier auch ein I und dann das Delta A mü, das war D mü Delta Alpha. Jetzt kann ich aber, weil ich integriere ja über das Argument, jetzt kann ich hier eine partielle Integration machen und dann wird mir das zu D mü Xi mü Delta Alpha und dann habe ich alles ausgeklammert, also das Delta Alpha auch für den Ausdruck ausgeklammert und dann kommt mir hier halt dieser Term. Noch dazu. Ja, und das ist, der hängt gar nicht von den Feldern ab, aber es steht natürlich das ganze Pfadintegral noch da. Also steht hier Z. Ja, und das war's. Und das ganze Ding ist Null. Und das ist jetzt schon eine, das ist die kondensierte Form aller Ward-Takahashi-Identitäten. Für diese Eichfixierung. Ja, weil das Z, das enthält natürlich alle unzusammenhängenden Greens Functions. Wenn ich das nach Potenzen von J entwickle, dann stehen da alle Endpunktfunktionen.
Fehlt ein J, oder?
Wo?
Im dritten Term.
Da fehlt ein J und das gehört rechts hin. Sehr schön. Also du, Linksableitung heißt, ich bringe die Grassmann-Zahl, nach der ich ableiten will, ganz nach links. Das gibt mir dann nur ein Vorzeichen und dann lasse ich es weg. Und naja gut, hier steht es schon links, deswegen wähle ich halt für diese gequerten Größen immer links und für die ungequerten Rechtsableitungen. Dann braucht man über Vorzeichen nicht so viel nachdenken. Das ist sowieso ein ziemliches Kuddelmuddel immer mit dem Vorzeichen bei Fermionen.
Man kann aber auch einfach die Vorzeichen von den Termen verwenden, oder?
Kann man auch machen. Also in manchen Lehrbüchern sagen sie, ich nehme generell Linksableitungen und ja. Dann muss ich halt aufpassen, dass ich die Vorzeichen drehe richtig. Naja, aber zum Renormieren brauchen wir ja nicht die, wir brauchen auch nicht mal für die S-Matrix die unzusammenhängenden Greens-Functions. Deswegen hat man ja diese anderen schönen Funktionale noch. Da gab es dieses Ding für die zusammenhängenden Greens-Functions.
Das kann ich nur mal eine kurze Frage stellen.
Ja. Genau, von hier nach hier habe ich einfach.
Eingeführt, steht unten. Dann haben Sie die linke Seite auf die rechte rübergebracht, dann steht links 0. Und haben, rechts stehen diese ganzen kleinen Dinger mit Alpha. Dann haben Sie nichts anderes gemacht als eine Teleentwicklung und dann das Ganze zusammengefasst.
Genau.
Ja, also das hätte man ja vielleicht kurz am Anfang schon sagen können. Dann hätte man dafür besser durchgeblickt. Vielen Dank.
Na gut, jetzt geht aber alles straight forward, jetzt brauchen wir W, das hat natürlich auch diese Quellen, J wie rum habe ich es geschrieben, J, J quer und C. Und das ist definitionsgemäß minus I ln Z. Und naja, gut, jetzt schreibe ich halt Z gleich E hoch IW und setze es hier ein. Da bleibt mir natürlich immer ein E hoch IW übrig. Und das kann ich wegcanceln, weil es steht ja rechts eine 0. Also kriege ich die Wortacker-Hashis für zusammenhängende Greens Function. Das ist einfach das Gleiche. Ich glaube, das brauche ich nicht groß vorrechnen. Delta jetzt wieder aufpassen mit den Krassmännern. D, W, D, J, quer links. Dw, dj rechts. Dann das Z habe ich weggekürzt. Da bleibt nur das hier übrig. Vierer Divergenz vom Strom. Das ist aber immer noch zu viel zum Renormieren, weil zum Renormieren brauchen wir nur die Vertex-Funktion, also die Einteilchen. Einteilchen irreduzible Vertexfunktionen. Ja, und die werden generiert durch die Wirkung. Ja, und jetzt kommt auch wieder so ein Dilemma. Ich habe mich entschlossen, die mit den Symbolen mit dem Quer drüber zu schreiben. Also sowas wie der Quanten-Average. Jetzt muss man aufpassen, das soll jetzt Psi dieser Average sein. Ja, und das ist gerade die Legendre-Transformierte von W. Also ich definiere diese Felder, diese Averages, die sind die Ableitung von W nach dem entsprechenden Strom. Ja, und wenn man das macht, dann sieht man, das ist 1 durch Z mal die Ableitung von Z nach dem Strom und das ist genau die der Erwartungswert der Felder, das ist in dem Fall A, in Anwesenheit von diesen Quellen J, J quer und Xi mü. Entsprechend natürlich hier für die Fermionen. Jetzt habe ich es, glaube ich, gerade falsch rum aufgeschrieben, oder? So muss es sein. Ja, und das Gamma, das ist halt jetzt gerade das W. Moment, jetzt doch, so stimmt's mit Left und Right. Ja, das ist einfach die Legendre-Trafo. Hier steht immer der Strom mal die Ableitung des Stroms nach W. Und wenn ich jetzt die Variation bilde, dann sehe ich, dass da das Gamma genau die Abhängigkeiten hat, die hier stehen. Ja, weil es cancelt sich dann immer, das Delta J cancelt sich immer weg, weil das W ja gerade die Ableitungen von W nach den Strömen sind, gerade diese mittleren Felder. Und ja, also ist die Abhängigkeit ist gegeben über diese mittleren Felder. Deswegen haben wir es gemacht. Man kann halt zeigen, dass die zusammenhängenden Greenschen Funktionen gerade Trigraphen von Vertexfunktionen sind, die durch exakte Propagatoren verbunden sind, und an den Greenschen Funktionen hängen zusätzlich noch die äußeren Beinchen dran, was aber auch exakte Propagatoren sind. Also die Vertexfunktionen sind ein Teilchen irreduzible amputierte Diagramme. Und das sind genau die, die ich renormieren muss. Ja, und was natürlich dann auch rauskommt, ist auch immer bei den Legendre-Trafos, wenn ich jetzt hier das Delta Gamma bilde, dann sehe ich das Delta Gamma nach dA quer. Das ist gerade minus der entsprechende Strom. Also gerade. Ja, weil das dW nach dJ. Das dW nach dJ ist ja gerade a quer und naja, cancelt sich. Ne? Also kommt das hier raus. Und das, jetzt muss man wieder aufpassen mit den rechts und links. Also ich muss nach Rechtsableitung nach mittlerem Psi bilden. Das ist dann gerade minus j quer. Und die Gamma und dann kann ich jetzt halt hingehen und wo steht's? Da oben, diese Vortaker-Hashi-Identität, die kann ich jetzt natürlich ausdrücken. Hier genau mit meinen Feldern und Gamma. Ja, also aus dieser Rath-Takahashi-Identität für W kann ich hier erstmal umschreiben. Also habe ich erstmal minus I über Xi Box D μ und das dW nach D Xi, das ist gerade das A μ quer. Minus ej quer, dw nach dj quer links ist gerade psi quer, also average plus e dw nach dj rechts ist gerade psi quer average. Und naja, jetzt brauche ich nur noch statt der Quellen kann ich diese Ableitungen hier hinschreiben von meinem Gamma. Und da bin ich jetzt endlich da, wo ich hin wollte. Ja, da ist kein Strom, da brauche ich auch keine Ableitungen, aber hier. Jetzt die Vorzeichen, Moment, dass ich hier keinen Unsinn schreibe. Jetzt sind die Ströme immer die negative Ableitung von diesem Gamma, also ändert sich hier das Vorzeichen. Links. Naja, und das Xi, das ist ja einfach die Ableitung, also Demü. Ja, und das ist die Wort-Takahashi-Identität für Vertexfunktionen. Beziehungsweise also für das erzeugende Funktional. Und ja, diese Endpunktfunktionen, das sind ja die Ableitungen von Gamma nach den Feldern, n Stück. Endpunktfunktion muss ich n Ableitungen bilden und dann kann man halt durch Ableiten von der Identität Identitäten herleiten für die ja, für diese Green'schen Funktionen. Das kann man benutzen, um zu zeigen, dass die QED renormierbar ist, es ist aber nicht die bequemste Art. Ja, weil wir haben ja gesehen, es ist völlig egal, wie ich diese Eichbedingung wähle. Und ja, statt dieser konventionellen Eichung kann ich eine geschicktere Eichung wählen, die sogenannte Background-Field-Eichung. Das geht jetzt ganz genauso.
Nein, ich meine jetzt die Hintergrundfeldeichung. Ist doch auch so, dass, also normalerweise, wenn ich zum Beispiel jetzt hier habe ich eine Eichsymmetrie, aber wenn ich eine Theorie habe, die eine globale Symmetrie hat, kann ich ja auch durchs Einführen von so Hintergrundfeldern die Symmetrie eichen und bekomme dann eben auch Bordidentitäten raus.
Ja, das ist genau, du eichst die mit externen Feldern. Das ist hier ähnlich. Ja, das benutzt man auch, um dann so Sum-Rules herzuleiten. Das kann man auch noch machen, wenn wir das schaffen. Weiß ich noch nicht. Chirale Summenregeln oder sowas, auch nett. Jetzt machen wir erstmal QED fertig. Also schön wäre es doch, wenn dieses Gamma, dieses erzeugende Funktional, wenn das Eichenvariant wäre, total. Ist es hier nicht, weil ja, es tritt auch in der Wortidentität tritt ja hier, da sieht man, dass das eichabhängig ist. Das ist klar, die Vertexfunktionen sind natürlich eichabhängig. Was am Ende nicht eichabhängig ist, sind S-Matrix-Elemente. Hm? Kann das auch zeigen mit Hilfe von der Wortidentität, dass die S-Matrix-Elemente eichunabhängig sind. Aber das machen wir jetzt auch nicht. Also der eigentliche Trick ist, man führt ein, also Background diese Background Field Gauge ein. Und da ist die Idee, dass man das erzeugende Funktional, dieses Gamma, sich auch verschaffen kann, indem man die Felder shiftet, in dem ursprünglichen Funktional. Aber für unsere Zwecke reicht es, wenn wir das machen für das Eichfeld, also für das Photonenfeld. Deswegen definiere ich erstmal wieder ein Z. Das sieht auch fast so aus wie das, was wir die ganze Zeit hatten, aber es soll halt noch von einem Hintergrundfeld abhängen. Ja, die kleinen A's, das sind die Hintergrundfelder und die Groß A's, die Quantenfelder, über die man integriert. Sieht alles ganz genauso aus. Dann hat man, ich schreibe es der Vollständigkeit hin, man hat diese Fadjew-Popov-Determinante, ich führe danach einen neuen Eich, ein neues Eich-fixierendes Funktional ein. Jetzt hatte ich das Alpha genannt, nicht Chi, also Alpha. Ja, und jetzt kommt der Trick. Ich führe dieses Background Field, das führe ich nur in dem Invariantenanteil ein. Das ganze Ding im Quadrat. Und das kann irgendwie abhängen von A. Wir wählen es jetzt auch gleich unabhängig von A, weil das am einfachsten ist im abelschen Fall. Und dann habe ich natürlich meine Quellen wieder. Mit den für die Quantenfelder, weil ich ja Erwartungswerte von den Quantenfeldern haben will. Nee, das I steht ganz vorne, brauche ich es nicht mehr. Ja, und das, ja, wie gesagt, das G-Twiddle, das wähle ich jetzt eigentlich genau wie vorher. Dann ist natürlich diese Determinante, die ist wieder konstant. Also det also wenn ich hier x habe und hier y, ja, und das ist const. Und naja, kann ich wegmachen und dann in diese Normierung reinziehen. Ja, was habe ich davon? Ich habe davon Folgendes. Ich kann mal gucken, worunter dieses ganze Konstrukt hier eichenvariant ist. Naja, das S-Inf, das ist Eichinvariant halt unter beliebigen lokalen Eichtrafos. Und der Trick bei der Background Field Gauge ist jetzt, diese ganze Eichtrafo in dieses äußere, dieses externe Feld rein zu tun. Und im Abelschen Fall soll sich das Mü, das Quanten-A, das ändert sich gar nicht. Ja, ich schreibe es für eine infinitesimale Trafo hin. Minus I E Alpha Psi P. Und ja gut, dadurch und für also bei uns ist ja jetzt das G Tilde nur von dem Quanten A, dem Groß A abhängig. Also ändert sich das dann auch nicht. Das ist der Unterschied zu vorher. Also ja, und hier kann ich auch erreichen, dass sich nichts ändert, wenn ich die Quellen auch mit transformiere. Dadurch wird das Ganze ein bisschen einfacher herzuleiten. Das G Tilde ist ja jetzt einfach, das ist zwar wie vorher D mü Quanten A mü, aber das Quanten A mü transformiert sich halt nicht. Das bleibt ungeändert. Genau, und das Background Field, genau, das Background Field transformiert sich wie ein Eichfeld und die Psis auch wie gehabt. Ja, und jetzt steht hier aber Groß A plus Klein A. Und naja, aber ich brauche ja nur einmal diesen D-Mü-Delta-Alpha, damit das Ganze wieder, damit ich den die Ableitung, die in dem Lagrangian an dem Psi steht, die muss ich ja wieder canceln, weil ich meinen Phasenfaktor bei der Eichtrafo halt x-abhängig gemacht habe. Und da reicht das hier. Und jetzt wird die Sache ein bisschen einfacher, indem man, das hätte ich auch bei dem anderen machen können, bei der anderen Herleitung, kann ja auch sagen, wie ich die Ströme, die will ich halt auch transformieren. Ja, die kriegen gerade das andere Vorzeichen als das Feld, das bei ihnen steht. Also das Psi kriegt ein Plus IE Delta Alpha verpasst und das ein Minus und dann cancelt sich das. Also bis zur Ordnung, linearen Ordnung in Delta Alpha. Das ist dann Plus IE. Ja gut, und was folgt daraus? Jetzt kann ich wieder das, genau das gleiche Argument bringen wie eben. Ich schreibe halt überall die transformierten Felder hin, ändert sich an dem Z nichts. Und wenn ich statt der ursprünglichen Js die transformierten Js einsetze, ist das ganze Ding invariant unter dieser Trafo. Ja, also ist das Z wie schreibe ich denn das Delta Alpha schreibe ich mal hier dran, das ist dasselbe wie das Z Twiddle. Und jetzt brauche ich das ja nur ausführen. Was heißt denn das? Das heißt, das Xi plus Delta Xi ist aber eh 0. Und J plus Delta J und Alpha A, das äußere, das Background Field, minus das Z ohne die Deltas, also Xi J quer J A gleich 0. Und jetzt mache ich das wieder, entwickle ich das wieder, Taylor-Entwicklung, Funktionale und dann sieht alles genauso, fast genauso aus wie vorher. Links, stimmt's? Links, ja. Rechts mein J. Ja, das ist einfach die Variation nach Delta, nach den Delta Js. Ja, und das ist das, wo vorher das Delta Xi das hier entspricht jetzt genau dem Term hier und da sieht man, dass dieses A mü, das erzeugt mir halt einen Strom. Ja, das sieht gar nicht mal so viel einfacher aus, ist es aber. Ja, jetzt geht der ganze Herleitung geht genauso wie eben. Ich mache die nicht nochmal, oder wollt ihr die nochmal sehen? Also jetzt das W kann ich natürlich jetzt wieder die Legendre Trafo bezüglich der mittleren Quantenfelder und was ich aber nur brauche ist dann, und dann gibt es halt über die Legendre Trafo von gibt es dann das Gamma. Und das Gamma, das hat jetzt sehr schöne Wortidentitäten, das ist nämlich einfach minus d mü nenne da das mal Twiddle. So müsste es stimmen. Ja, das ist eine sehr schön einfache Wortidentität. Wenn ich das vergleiche mit der Wortidentität für ein eichinvariantes Funktional, also sowas wie die klassische Wirkung, dann ist das, sagt das genau, dass dieses Gamma Tilde das ist eichinvariant. Ja, unter was dann, dass ich diese ganzen mittleren Felder transformieren, wie es hier steht. Ne? Hier. Ja, das Mean-Quantenfeld, das ändert sich natürlich nicht, wenn sich das ganze Quantenfeld nicht ändert. Das A-Mü, das ist klein A-Mü, das hat halt die Lorentz-Invarianz und entsprechend die Materiefelder, die kriegen die normale Eichtrafo verpasst. Und dann sagt das hier nichts anderes aus, als dass dieses Gamma-Tilde Eichinvariant ist. Delta Psi Quertilde ist dann minus IE. Jetzt müssen wir noch gucken, wie hängen denn diese, beiden Zs zusammen, also das Z von der konventionellen und das Z Tilde. Wie hängen die zusammen? Und da, wo steht es da? Da steht das Z Tilde. Jetzt führe ich einfach ein neues Feld ein, für einfach das hier als neues Feld ein zum Integrieren. Ja, wenn ich das substituiere in meinem Pfadintegral, dann ist das Z-Tilde gerade gleich mit dem. Ja, das ist ja für das Quantenfeld nur ein Shift um ein äußeres konstantes Feld. Also ändert sich das Maß nicht, das Pfadintegralmaß. An denen tue ich sowieso nichts. Wie rum habe ich es? Immer das Psi quer vorne. Ja, jetzt mein eichfixierender Term, da kommt mir natürlich jetzt und das Ganze hier noch mit Brackets und die die Quelltherme für das Psi sind natürlich, ja, ich schreibe es schon, J quer Psi plus Psi quer J. Also sieht man, was habe ich da? Ich habe bis auf den Faktor E hoch I Psi mü klein a mü, habe ich ein ganz konventionelles konventionelles Erzeugen des Funktional da stehen mit halt einer speziellen Eichbedingung. Ja, da ist halt einfach meine Eichbedingung ist jetzt halt nicht d mü a mü gleich 0, sondern d mü a mü minus klein a mü gleich 0. Aber das macht nichts, weil alles ja unabhängig von der Eichfixierung ist. Also ist das da ein ganz normales erzeugendes Funktional, wie das in der konventionellen Fatih-Popov-Quantisierung. Und das heißt, ich kann am Ende wieder meine S-Matrix-Elemente wie gehabt ausrechnen. Wo?
Quellterm von A. Das müsste A Schlange minus A sein, oder? Normal steht da ja normales A.
Stimmt. Also, wie war das jetzt? Langsam. Also, das Z Tilde Man sollte in Erinnerung behalten, dass dieses. Achso, Moment, langsam. Das ist. Die hängen natürlich jetzt beide von a, klein a ab. Ja, also wie gesagt, da gibt es einen konstanten Faktor, den hier e hoch minus e x i mü. A mü, den kann ich rausziehen, weil der hängt von keinem Feld, aber über das ich integriere. Und was übrig bleibt, das ist halt ein konventionelles Z. Das hängt aber auch von mü ab, weil über diesen eichfixierenden Term kriege ich hier eine klein a-Abhängigkeit. Ja, wobei allerdings dann, wenn ich S-Matrix-Elemente ausrechne, die hängen natürlich nicht von dem kleinen a ab, weil S-Matrix-Elemente, die stören sich nicht, wie ich das eichfixierende Funktional gewählt habe. Ja, und dann habe ich hier dieses minus ie psi mü klein a mü. Naja, gut, jetzt kann ich das W Tilde, das ist ja einfach minus I mal der Log von dem. Also kriege ich hier das normale W minus Xi mü A mü und dann schließlich das Ja, das ist die Legendre-Travaux bezüglich dieser mittleren Quantenfelder und das ist dann muss ich doch aufpassen und alle. Alle Argumente hinschreiben. Ja, das ist mein Background Field Gauge. Wobei das A-Twiddle Moment, jetzt habe ich mich irgendwie hier selber verwirrt. A meine Notation durcheinander. Also das müsste das ursprüngliche Feld sein. Ja, also mittleres Psi quer. Und dann irgendwie fehlt mir da was. Moment, mal im Skript gucken. Habe ich leider auch nicht ausgeschlossen. Muss ich noch mal genauer nachchecken, wie das war. Wo ist denn da jetzt mein... Also jedenfalls ist am Ende dann, wie gesagt, ich gucke es mir nochmal genau an, was ich da gedacht habe gestern. Also das Gamma wie war denn das? Das A tilde, langsam, das A tilde war A, das ursprüngliche A plus klein a. Das ist es. Also das ursprüngliche A ja, und jetzt sehe ich, ich kriege die konventionelle Wirkung wenn ich dieses A mü quer 0 setze. Also das Gamma, das normale Gamma, das nenne ich jetzt Gamma Background Field Gauge, das ist, wenn ich das A μ quer 0 setze. Also steht hier jetzt A μ j quer j und das ist gleich dieses Gamma tilde, wo ich A μ quer 0 setze. J.
Müssten bei Gamma BFG
natürlich. Gut, wozu war das jetzt gut? Das war dazu gut, weil wir hatten ja gezeigt, dass Gamma Twiddle, das ist völlig unabhängig von was das A μ quer ist, ist das Eichinvariant unter dieser Trafo. Ja, was für das, also für das normale, für dieses Background Gauge Field ist das ja einfach eine normale Eichtrafo und für die Elektronen, Positronen auch. Also ist dieses Gamma Eichinvariant. Das Einzige, was ich mir jetzt eingefangen habe, ist, ich muss jetzt meine Feynman-Regeln, da gibt es jetzt zwei verschiedene Vertices, weil nach der Herleitung von diesem Gamma-Tilde, was hier anfängt mit der Definition von Z-Tilde, sind das die Feynman-Regeln, die entstehen aus diesem Wirkungsfunktional. Und da habe ich halt einen Vertex mit einem Quantenfeld als Linie, als äußere Linie und einen mit dem, aber die sind halt in dem Fall sind sie gleich, weil da einfach nur, steht ja nur J mal A da drin im Lagrangien. Ja, und die sehen halt so aus. Da malt man so ein A mü hin. Ja, und die anderen sind gleich, ja, weil das Quanteneichfeld, das hat natürlich auch wieder diesen Propagator, den wir vorhin beschrieben haben, ja, weil das war ja eichfixiert wie vorher. Und jetzt ist der Witz, jetzt kann ich meine zusammenhängenden Green-Funktionen bauen aus den Vertex-Funktionen, die ich aus diesem Eichenvarianten-Funktional bestimme, wobei die verbindenden Linien und die äußeren Linien, das sind die Propagatoren für das klein a. Und ich kann eine beliebige Eichung für das klein a wählen. Das ist ein Vorteil, ja, weil das ganze Ding ist eichinvariant, aber wenn ich jetzt einen Propagator wieder brauche, dann muss ich wieder die Eichung fixieren. Aber die Eichfixierung ist völlig egal, weil die ändert nur was in den longitudinalen Feldkomponenten. Und ja, die Wortidentitäten, die sagen mir, dass ich für On-Shell, also wenn ich die, es reicht, wenn ich die Fermionen On-Shell setze. Und dann ist, wenn ich jede Photonlinie mit einem P μ kontrahiere, dann kontrahiere ich einen erhaltenen Strom. Das heißt, das wird null. Das heißt, all diese Photonen-Endpunkt-Vertices, die sind transversal. Und das ist halt die Eichenvarianz von der S-Matrix. Und jetzt, ups. Ja gut, jetzt fangen wir wenigstens an. Wir haben noch eine Viertelstunde, ne, oder 10 Minuten. Fangen wir wenigstens an, mal Power Counting zu machen. Jetzt können wir renommieren. Also, jetzt machen wir natürlich Renormierung. In dieser Background Field Gauge. Und es fängt natürlich an, wie bei der Skalarentheorie auch. Wir müssen erstmal gucken, welche Diagramme oberflächlich oder primitiv divergent sind. Einfach Power Counting. Also Power Counting. Ja, was haben wir da? Wir brauchen die Anzahl, also irgendein Riesendiagramm, ein Teilchen irreduzibel amputiert. Das hat E-Gamma externe Photonen, Beinchen. Dann E-externe Elektron-Positron-Beinchen. Dann gibt es innere Photonenlinien. Innere Elektronen-Positronen-Linien, Number of Loops, also die Zahl der Schleifen und die Zahl der Vertices. Also, externe Beinchen. Innere Linien, Anzahl der inneren Linien. Anzahl der Schleifen und das hier ist die Anzahl der Vertices. Und jetzt brauche ich mir nur überlegen, wie ist die Topologie? Naja, jeder Vertex hat eigentlich drei verschiedene Linien, eine einlaufende und eine auslaufende Fermionlinie und so eine Photonlinie. Jetzt kann man sich überlegen, dass 2 mal V, also die 2 mal die Zahl der Vertices, das ist gerade 2 mal IE, wie komme ich darauf? Eine innere Linie verbindet natürlich immer 2 Vertices und eine äußere hängt immer an einem. Also habe ich das hier. Und andererseits ist aber auch jeder Vertex hat 2 Fermionlinien, aber nur eine Photonlinie. Also gilt das da. Dann habe ich die Zahl der Loops. Die ist gegeben durch die Anzahl der Impulse, über die ich integrieren muss. Die Anzahl, also man hat immer einen Impuls für jede innere Elektronenlinie, für jede innere Gamma-Linie. An jedem Vertex gibt es aber Energieimpulserhaltung und dann habe ich noch Energieimpulserhaltung vom ganzen Diagramm, das setze ich voraus. Das war das, wenn man die Fourier-Trafo von den Raumzeitfallen-Regeln bildet, dann kommt immer wegen der Translation in Varianz eine Delta-Funktion für Energie und Impuls raus. Und die lasse ich weg und setze voraus, dass die erfüllt ist, die Energieimpulserhaltung. Dann wieder, wir zählen in 4 Dimensionen, also physikalische Raumzeit. Ja, wie zählen wir da? Diesen primitiven Divergenzgrad, jeder Loop, ja. Habe ich mich da verhackt? Wie ist das? Kombinatorik ist nicht so mein Ding. Wie war das? Gucken wir mal. Also mal so ein Beispiel hilft vielleicht. Was machen wir denn mal? Machen wir ruhig mal sowas hier. Also, was habe ich? V ist 3. Das hat 2, also EE ist 2. IE ist auch 2. Gucken wir mal, ob das überhaupt stimmt, was ich da hingeschrieben habe. 2 mal IE ist 4 plus EE ist 2. Das, ja, das macht Sinn, das gibt 6. Aber wie erkläre ich das jetzt? Da steht einfach nur lapidar, weil jeder Vertex so ist, wie er ist. Lass mich nochmal drüber nachdenken, wie ich das besser erklären kann. Ist nicht meine Stärke mit denen. Und das andere, stimmt das denn wenigstens? Also 2 mal I Gamma ist 1, steht hier 2, E Gamma ist auch 1, also 3 mal 2 ist auch 6. Also es scheint zu stimmen. Ist wahrscheinlich ganz einfach, aber ich bin halt, wie gesagt, stehe ich auf Kriegsfuß mit dieser Kombinatorik. Jetzt kombiniert man die wieder. Dass der Divergenzgrad ist natürlich... ja, also jeder Loop, der ist ein D4P, zählt also 4 Impulsdimensionen. Dann jede innere jede Elektronenlinie, die geht wie 1 durch P slash minus M, geht also wie 1 durch Impuls, gibt also nur ein minus IE. Und dank unserer netten Eichung ist der Photonenpropagator, geht wie 1 durch P². Also ist das mein Divergenzgrad. Und jetzt verwende ich diese ominöse kombinatorische Formel da oben. Und dann steht da 4 minus E Gamma minus 3 halbe EE, das ist schön, weil das hängt jetzt nur von den äußeren Beinchen ab. Und jetzt kann ich mir überlegen, also was heißt divergent oder zumindest naiv divergent heißt, Delta größer oder gleich 0 heißt naiv divergent. Schade, ich schaff's nicht mehr ganz fertig, aber es macht ja nichts. Dann machen wir das lieber in Ruhe nächstes Mal. Ich schreibe nur noch auf, was denn nun divergent ist. Ja. Ach so, was ich dazu sagen sollte, ein Diagramm, das nur eine ungerade Zahl Photonenbeinchen hat, die das verschwindet, kann man zeigen wir nächste Woche alles. Aber jetzt, was ist divergent? Also auf jeden Fall setzen wir erstmal EE gleich 0. Was ist dann divergent? Dann bleibt mir, muss ich gucken, was 4 minus E Gamma, also dann ist E Gamma... Wie gesagt, wenn ich an das heißt, das sind Vertizes mit lauter Photonenbeinchen dran und eine ungerade Zahl gibt 0, weil das ist Ladungserhaltung. Nennen sich auch Farys Theorem. Ne? Können wir nächste Woche mal nachweisen. Aber was bleibt dann übrig? Dann E Gamma gleich 0 interessiert mich nicht, das sind die Vakuumdiagramme. Also, was auf jeden Fall divergent ist, ist 2 und 4. wie gesagt, oberflächlich divergent. Ja, wenn das hier wirklich divergent wäre, das wäre ein Desaster, weil dann bräuchte ich einen 4-Photon-Vertex im Lagrangian, um einen Counterterm zu haben. Und da gibt es aber keinen Eichen-Varianten, der renormierbar ist. Also das wäre böse. Dann, wo ein Elektron reinkommt, muss auch ein Elektron rauskommen, oder es ist Ladungserhaltung. Also das E sieht man auch hier. Hier steht eine ganze Zahl, dann muss also diese Zahl gerade sein. Also auch E, es gibt immer eine einlaufende und eine auslaufende Linie für Fermionen. Also gibt es immer eine gerade Zahl Fermionenlinien. Also machen wir mal E Gamma gleich 0. Und ja, für welche E's ist es dann noch divergent? Ja, wenn EE 2 ist, steht da 1, also ist es divergent. Wenn EE 4 ist, steht hier 4 minus 6 sind minus 2. Also bleibt das nur übrig. Dann, was ist noch divergent, wenn ich ein E-Gamma habe? Dann, ja, was kommt dann? Dann steht da 3 minus 3 halbe E. Also dann ist also auch nur noch zwei Linien. Also klar, der kommt ja auch vor, der Elektron-Positron-Gamma-Vertex, der ist natürlich auch divergent, logarithmisch, ja, weil 0, Delta gleich 0 ist. Und jetzt müssten wir sie eigentlich alle aufgezählt haben. Ja, wenn das E-Gamma nämlich 2 ist, dann steht hier 2 minus 3 mal EE und naja gut, EE ist mindestens 2, also ist die Sache konvergent. Also sind das unsere Diagramme, die wir untersuchen müssen, ob wir da Counterterme für haben. Und der Böse hier, der ist der hier. Wenn ich den nicht wegdiskutieren kann, dann wäre die QED nicht konvergent. Ja, aber das sind dann die Wortidentitäten, das machen wir dann nächste Woche. Jo, das war's dann für heute.